SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Veronika Settele. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Historikerin, haben sich intensiv mit dem Thema Massentierhaltung beschäftigt. Ihre Diplomarbeit wurde da als beste wissenschaftliche Nachwuchspublikation ausgezeichnet. Die ist jetzt nochmal erschienen, mit einem Zusatz auch noch in Deutsche Fleischarbeit. Was hat Sie denn so ganz ursprünglich an diesem Thema Massentierhaltung gereizt?
Ich würde das Thema vielleicht eher als landwirtschaftliche Tierhaltung framen und benennen, obwohl es jetzt den plakativen Titel Massentierhaltung in dem neuen Buch trägt. Ja, mich hat letztendlich die simple Frage daran gereizt, wie ist es denn dazu gekommen? Also mich auf eine historische Spurensuche zu begeben und eben zu rekonstruieren, welche Akteure haben zu welchen Zeitpunkten welche Entscheidungen gefällt, die zu einem aktuellen Status quo führten, den einige Menschen für problematisch halten.
Sie sind in Geisenhofen am Auerberg im Allgäu aufgewachsen. Da sind Sie natürlich mit dem Thema Landwirtschaft ganz eng verbunden. Haben Sie das damals schon beobachtet? Hat Sie das da schon interessiert?
Sie meinen als Kind oder Jugendliche?
Als Kind, als Jugendliche, ja. Was auf den Höfen passiert?
Ja, also letztendlich war das Teil meiner Lebensrealität. Gleichzeitig ist die Landwirtschaft des Allgäus auch eine spezielle Form. Also auch die Tierhaltung, die ist jetzt nicht repräsentativ für das, was ich mir dann angesehen habe. Aber es war Teil meines Lebens und vor allem Rinder waren sichtbar und greifbar und man hat sie bemerkt, gerochen, ist mit ihnen umgegangen.
Ja. Als Wissenschaftlerin gehen Sie natürlich in die Archive. Gehen Sie denn auch parallel in den Stall, wenn es um so ein Thema geht?
Also ich habe das aus Eigeninteresse gemacht und habe aktuelle Ställe besucht und mich auch bemüht, nicht nur die leicht zugänglichen Biobetriebe aufzusuchen. Durch eine Kooperation war mir das möglich mit der Tiermedizinischen Fakultät der Freien Universität Berlin, wo meine Arbeit entstanden ist. Aber das war eher meinem persönlichen gegenwärtigen Interesse geschuldet. In die Arbeit ist es nicht eingeflossen, weil mir es ja um vergangene Ställe geht, die man auch nicht mehr besuchen kann.
Ja, Ihnen geht's von den Anfängen der Massentierhaltung allerdings auch bis heute. Also wenn Sie dann im Stall waren, was war denn das Hauptsächliche, was Sie bemerkt haben an Veränderungen?
Naja, die hauptsächliche Veränderung ist vermutlich die Zahl der Tiere und die Zahl gleichförmiger Tiere. Also, dass man eben entweder in einem Schweinemaststall ist oder in einem Milchviehbetrieb oder in einer Geflügelbodenhaltungsanstalt. Genau, also dass es sich um eine stark spezialisierte Form der Tierhaltung hält und dass die allermeisten Tiere im Inneren der Ställe zu finden sind.
Das war früher eben anders, ne?
Genau.
Wie definiert sich denn überhaupt dieser Begriff Massentierhaltung? Ab wie vielen Tieren gilt dieser Begriff?
Ja, diese Frage ist zum Beispiel gar nicht klar zu beantworten und das ist auch das Hauptproblem mit diesem Begriff, warum es gute Gründe auch gibt, ihn nicht zu verwenden. Letztendlich gibt es aber meines Erachtens keinen Begriff, der ebenso pointiert auf den Punkt bringt, worin der Wandel besteht. Also dass es sich um eine Vermassung der Tierhaltung handelte. Ich würde dazu eine Episode ansprechen in den 70er Jahren, als es notwendig war, die neue Form der Tierhaltung, also viele gleichförmige Tiere, mit denen eine neuartige Seuchengefahr auch mit der Haltung einherging, die Notwendigkeit entstand, dass rechtlich zu regeln, wurde die sogenannte Massentierhaltungsverordnung diskutiert und dann auch verabschiedet. Und dort wurde 1250 Schweine beispielsweise als eine Grenze benannt. Die hat sich seitdem stark verändert und diese Veränderungen waren auch immer Gegenstand von konflikthaften Auseinandersetzungen.
Jetzt werden ja immer wieder neue Zahlen veröffentlicht, wie sich das Konsumverhalten verändert. Die Deutschen essen immer weniger Fleisch, 55 Kilo pro Jahr und Kopf war der Stand 2021. 10 Jahre zuvor waren es wohl noch 10 Kilo mehr. Ist das eine klare Tendenz?
Also ich würde sagen, ja, das ist eine gegenwärtige Tendenz. Auch diese 65 Kilo, also auf jeden Fall stagnierte der Fleischverbrauch zuvor um die 60 Kilo pro Person und ja, und scheint jetzt darunter gefallen zu sein. Es ist natürlich immer noch einiges mehr, als der globale Durchschnittsmensch an Fleisch isst. Ja, aber wohl deutlich weniger als beispielsweise Ende der 1980er Jahre.
Das Thema Fleisch wird ja sehr emotional diskutiert, also Vegetarier und Veganer. Die Zahl nimmt wohl sehr zu, fast 8 Millionen Menschen. Menschen bezeichnen sich in Deutschland als Vegetarier. Dann gibt es Flexitarier. Sie sind Wissenschaftlerin. Dennoch, die Frage stellt sich ja automatisch, wenn sich jemand so intensiv mit der Massentierhaltung auseinandersetzt. Was sind Sie denn?
Ja, tatsächlich beantworte ich diese Frage nicht im professionellen Kontext, weil meine Beobachtung ist, dass sie dem Lagerdenken, das ich eigentlich überwinden möchte, Vorschub leistet. Und dass es dann doch wieder so eine sehr individualisierte, moralische Antwort auf dieses Thema ist und keine strukturell analytische.
Dann kommen die Emotionen gleich hoch wahrscheinlich, ne?
Auf jeden Fall. Und je nachdem, welchem Lager man sich selbst zuordnet, wenn man das denn tut, hört man entweder weiter zu oder schaltet ab und fühlt sich bestätigt oder fühlt sich abgestoßen und beschäftigt sich nicht mit den historischen Wandlungsprozessen.
Und diese historische Wandlung ist ja wirklich spannend, denn jetzt gibt es die üppigen Fleischportionen, die Tiere sind aber nahezu unsichtbar. Was ist der Hauptgrund dafür?
Ja, also dahinter steht erstmal, beantworte ich das vielleicht ganz banal, die Tiere sind in weniger Betrieben, größeren Betrieben, die an verkehrsstrategisch günstigen Punkten angesiedelt wurden, untergebracht, weil in den engen Dorflagen, in denen Ställe in den 1950er Jahren noch waren, die Modernisierungs- und Rationalisierungsmaßnahmen baulicher Natur für eine Bestandsvergrößerung, die wiederum notwendig war, um sein Auskommen weiterhin zu verdienen, mit der Tierhaltung nicht möglich war. Das heißt, wir begegnen im Alltag auf unseren Wegen in Städten oder Dörfern keinen Tieren mehr.
Haben Sie das analysiert, einfach diese Bewegung und die Wandlung, die Masse? Oder haben Sie auch geguckt, geht es den Tieren jetzt besser oder schlechter? Weil das ist ja ein Punkt, den die Menschen natürlich auch interessiert.
Ja, also ich als Historikerin habe mir diese Frage sozusagen nur aus der Vogelperspektive angeschaut und habe eben geguckt, na was sagten denn Verhaltensbiologen und Verhaltensbiologinnen zu welchem Zeitpunkt zu genau dieser Frage? Das ist der Wandel, den ich mir angeschaut habe. Und da ließ sich feststellen, dass eben das große, der große Leitsatz, den Tieren geht's gut, solange sie produktiv sind, solange das Huhn ein Ei legt, geht's ihm gut, der geriet ins Wanken.
Und jetzt gibt es natürlich auch jede Menge Skandale. Also wir erinnern uns, dass es da BSE, es gab Rinderwahn und aktuell gibt es Meldungen, dass das Kohlendioxid für die Betäubung der Schlachttiere knapp wird. Ist das etwas, was zum veränderten Bewusstsein beiträgt?
Also auf die Frage hin genau, warum Menschen sich entscheiden, sich fleischreduziert oder fleischlos zu ernähren. In den Umfragen finden sich genau diese Antworten. Also es wird genannt Berichterstattung über die Massentierhaltung. Das heißt, es ist ein medialisiertes, ein medienvermitteltes Bild der Landwirtschaft. Und diese Berichterstattung ist im hohen Maße skandalisiert, weil das die Auflagen und Umsatzzahlen der wiederum MedienmacherInnen erhöht. Und deswegen würde ich sagen, ja, genau.
Als Historikerin haben Sie da spannende Daten zusammengetragen. Etwa 1 Million Arbeitskräfte wurden 2020 in allen landwirtschaftlichen Bereichen gezählt bei uns in Deutschland. Das ist gut 1% der Erwerbstätigen. Und dennoch ist Deutschland weltweit zweitgrößter Schweinefleischexporteur. Wie geht denn das zusammen?
Das geht so zusammen, indem immer weniger Menschen in die Lage versetzt wurden oder sich in die Lage versetzt haben, immer größere Tierbestände zu bewirtschaften. Das heißt, die Quote oder das Verhältnis, wie viele Tiere kann ein Mensch betreuen, die hat sich stark verändert im Laufe des 20. Jahrhunderts durch Technisierung, durch Automatisierung der Ställe.
Ja, und wenn wir jetzt beim Export bleiben, die Ausfuhr von Schweinefleisch nach China hat sich in den vergangenen 10 Jahren verdreißigfacht, schreiben Sie. Also so ganz ohne diesen Gedanken, naja, was nutzt es, wenn wir weniger Fleisch essen? Und in China ist für mehr als die Hälfte des globalen Schweinefleischhandels zuständig. Geht's dann einfach nicht. Das kommt ja sofort in den Köpfen auf, bei Ihnen doch wahrscheinlich auch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wenn man sich Fragen der Perspektive des Fleischverzehrs global anschauen würde, und es macht auch nur Sinn, diese global sich anzuschauen, dann ist die Tendenz eine andere, als wenn wir uns auf die zunehmenden Anteile von VegetarierInnen und VeganerInnen in manchen Ländern des globalen Nordens konzentrieren.
Und dann gucken Sie weiter, wie es den Tieren geht und ging. Kannibalismus unter Schweinen, das war immer wieder Thema in der Schweinehaltung. Was ist denn da die Ursache?
Also mit Kannibalismus ist gemeint, dass sich Schweine im Stall gegenseitig verletzen. Und das ist ein in der agrarwirtschaftlichen Presse seit den 1960er Jahren diskutiertes Thema, was, so scheint es, wenn man sich eben die historische Quellenlage anschaut, vor allem mit dem Entmistungsverfahren zusammenhing. Also ich würde mich jetzt davor, ich würde jetzt keinen Kausalzusammenhang herstellen zwischen strohlose Stallhaltung beförderte den Kannibalismus, aber zumindest ging das zeitlich, gibt es da eine Koinzidenz, wann wurde es thematisiert? Und indem also Spaltenböden eingeführt wurden, was ein enormer Rationalisierungsvorteil war, weil das Entmisten in der Schweinehaltung, und vielleicht ploppen bei manchen jetzt irgendwie romantisierte Bilder auf, aber nein, für die Menschen, die als Arbeitskräfte im Schweinestall gearbeitet haben, war das keine romantische Tätigkeit, es war anstrengend, es stank.
Als Kind habe ich den Schweinestall meiner Oma auch noch ausgemistet und das macht man dann mal, aber das möchte man nicht immer machen, weil es wirklich harte Arbeit ist.
Genau, und die einstreulose Entmistung durch Spaltenböden, durch die Spalten im Boden traten die Schweine selbst ihre Exkremente nach unten, erhöhte die Ammoniak- und Schwefelwasserstoffkonzentration in der Stallluft, was vermutlich zu dieser Verhaltenspathologie des Kannibalismus Schwanzbeißens diese verstärkte. Ja.
Und die Tiere hatten vermutlich immer weniger Platz, oder?
Weniger Platz vielleicht, aber vor allem weniger Beschäftigungsmaterial, wobei tatsächlich bis heute die Ursachen dieses Kannibalismus nicht abschließend geklärt sind und ich jetzt als Historikerin da auch wieder mehr zum Wandel sagen kann, wann wurde es von wem thematisiert und vielleicht VerhaltensbiologInnen mehr zur gegenwärtigen Stand der Forschung.
So. Sicherlich, aber vielleicht können Sie dennoch eine Hörerfrage beantworten. Jochen Baumgart hat uns nämlich geschrieben und er sagt, ja, ich selber bin Mitarbeiter bei der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und Unfälle in der Tierhaltung, insbesondere in der Rinderhaltung, belegt bei uns Platz 1 in der Unfallstatistik. Hornlose Rinderrassen stellen hier ein geringeres Unfallrisiko für die Landwirte dar. Insofern sollte bei der Diskussion des Tierwohls auch der Arbeitsschutz für die betroffenen Landwirte nicht außer Acht gelassen werden. Haben Sie sich als Historikerin mit diesen Themen befasst?
Ja, Arbeitsschutz in der Tierhaltung auf jeden Fall, denn im historischen Verlauf ist das zumindest eine Erfolgsgeschichte. Also die Unfälle in der Tierhaltung waren nicht nur, weil prozentual viel mehr Menschen in der Tierhaltung arbeiteten, sondern auch absolut deutlich höher in vergangenen Zeiten. Also der Arbeitsschutz ist eine Erfolgsgeschichte. Es verletzen sich weniger Menschen in der Tierhaltung. Mir sind beispielsweise aus den 1950er Jahren zahlreiche Quellen präsent, wo noch also Menschen, die händisch gemolken haben, Melker, Melkerinnen massiv verletzt wurden, weil sie beispielsweise auf einem vierbeinigen Melkschemel molken und dadurch anders als mit jetzt einem umgebundenen ein- oder dreibeinigen nicht rechtzeitig unter der Kuh hervorkamen und die sie beispielsweise gegen die Stallwand gedrückt hat.
Wobei wir uns natürlich gleichermaßen die Frage stellen, hornlose Rinderrassen, wie gut ist das für das Tier? Kann doch nicht gut sein, unterstellt man erstmal.
Ja, da braucht es wiederum verhaltensbiologische Studien oder die gibt es ja und vermutlich läuft das auf einen Trade-off, auf eine Abwägung zweier Güter, die miteinander in Konflikt geraten, hinaus und es gilt dann ein Stallsystem zu entwickeln, wo im besten Fall beide Mensch und Tier ihre Bedürfnisse gewahrt sehen.
Sie betrachten die Entwicklung der Massentierhaltung aus den 50ern bis heute. Was war bei den Schweinen zum Beispiel in der ehemaligen DDR anders?
Ja, voranstellen möchte ich, dass mein großer Claim ist, dass sehr viel doch auch sehr ähnlich war in der DDR und der Bundesrepublik. Anders ist der Größenmaßstab, die Größendimension. In der DDR hatten wir früher, beziehungsweise wurde das in der Bundesrepublik auch nie erreicht, sehr große Betriebe von an einem Ort konzentrierten zwischen 150.000 und 200.000 Schweinen und dadurch auch ganz andere Umweltauswirkungen, weil beispielsweise Strategien für die Entsorgung dieser dann massiven Exkremente, die an einem Ort, also auf wenig Fläche, fiel beispielsweise so viel Abwasser, tierische Exkremente, wie komplett von ganz Leipzig. Und für diese Riesenmenge an Abwässer war keine umweltverträgliche Strategie angewandt worden, weswegen es zu früher als in der Bundesrepublik zu einer Skandalisierung der Gülle kam.
Und diese Skandalisierung, die macht ja auch immer etwas mit einer Gesellschaft. Darauf gucken Sie auch. Was sagt das über die Gesellschaft aus?
Na, letztendlich, dass die Menschen sich, dass es ihnen nicht egal ist, was mit ihrer Umwelt geschieht. Ja, und gleichzeitig, dass sich das auch immer nur zeitspezifisch verorten lässt. Also es sagt über die Gesellschaft der 80er Jahre aus, dass sie sich in neuem Maße um Wälder beispielsweise sorgten. Also die Bäume im Umkreis von einer konkreten Schweinezucht- und Mastanlage in Ostthüringen beispielsweise, Neustadt an der Orla, dort war dieser Betrieb, die Bäume leideten und das wiederum beschäftigte dann zu Besuch gewesene Westdeutsche sehr.
Dennoch ist es ganz interessant bei Ihnen zu lesen, dass es damals in der DDR teilweise fortschrittlicher war als in Westdeutschland.
Ja, fortschrittlicher in der Sprache der Branche, also gemessen an wie viele Menschen betreuen, wie viele Tiere, wie viel kostet die Produktion eines Tiers. Allerdings gilt das für die 80er Jahre nicht mehr. Dort waren die planwirtschaftlichen Organisationsprobleme und Ineffizienz größer, aber in den 1960er Jahren, als erste große landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften und volkseigene Betriebe in der Schweine- und Geflügelhaltung eingerichtet wurden, beobachteten das westdeutsche und westeuropäische Agrarexperten sehr aufmerksam.
Mehr Automatisierung heißt mehr Masse, das lässt sich eigentlich überall feststellen, nehme ich an, oder?
Naja, das war das Sinn und Zweck von Automatisierungsprozessen, dass sie erlaubten, Tiere auf einem bestimmten Stallplatz günstiger zu produzieren, indem beispielsweise händisches Füttern entfiel und das Futter zu vorprogrammierten Zeiten automatisch in die Tröge rieselte oder floss, was eben bedeutete, weniger Manpower war nötig, um die Tiere zu versorgen.
Jetzt haben Sie über die Schweine auch explizit geschrieben, über den Schweinetransport. Das ist ein großes Thema, da wurde den Schweinen ja fast ein Vorwurf gemacht, wenn sie einen Herzkasper kriegten und tot umfielen.
Ja, also auf jeden Fall hatten die Schweine eine Art Widerstandskraft gegen manche Praktiken der Massenhaltung, indem sie aufhörten, produktiv zu sein und eben vor dem bestimmten Schlachttermin ablebten, starben. Und sie neigen von ihrer Konstitution her zu Herz-Kreislauf-Problemen, das heißt unter Stress. Genau, sind Schweine immer mal gestorben.
Ja, und jetzt gibt es ja auch Hausschlachtungen. Die Zahl ist allerdings massiv gesunken. 2020 waren das weniger als 60.000 Tiere. Sind denn Hausschlachtungen per se verträglicher für die Tiere? Der Transport fällt ja schon mal weg.
Das stimmt, das kann ich so als Historikerin aber nicht beantworten. Ich kann sagen, Hausschlachtungen waren viel üblicher lange Zeit. Diese Zahl sank das gesamte 20. Jahrhundert über, wobei in Mangelperioden, also nach dem Ersten Weltkrieg, beziehungsweise eigentlich auch ab 1917, als es dann wieder Schweine gab, dann um die Weltwirtschaftskrise Anfang der 30er Jahre und auch 46, 47 stieg die Zahl.
Zukunft verstehen aus der Geschichte betrachtet. Veronika Settele, Sie sind Historikerin und Sie können uns sagen, wie verhält sich das mit den Generationen und dem Fleischkonsum?
Sie meinen aktuell jetzt in der Gegenwart?
Ganz genau.
Ja. Da kann ich auch nur gegenwärtige Umfragen zitieren oder Studien, die auf jeden Fall feststellen, dass je älter Menschen sind in Europa, desto mehr Fleisch konsumieren sie. Also das kann man transnational feststellen. Je jünger die Menschen sind und je weiblicher, desto weniger Fleisch konsumieren sie.
Also unter den Geschlechtern gibt es dann auch noch mal eine Spaltung, will ich jetzt nicht sagen, aber unterschiedliche Interessen offensichtlich.
Signifikanter Unterschied, ja.
Und gibt es Ursachen, dass Sie sagen, ja, deswegen ist es so, in der jungen Generation gibt es mehr Veganer, gibt es mehr Vegetarier?
Also ich vermute, dass die Politisierung des Klimas der wichtigste Grund dafür ist. Also wenn man sich anschaut, wer bei Fridays for Future oder in anderen Klimabewegungen aktiv ist, sind das junge Menschen. Und durch die drängende Klimakrise hat Fleisch sozusagen noch mal mehr irgendwie eingebüßt an prestigeträchtigem, guten Lebensmittel, weil tierische Produkte und eben allen voran Fleisch eine schlechte Klimabilanz zusätzlich zu den bereits politisierten tierethischen Bedenken oder ökologischen Auswirkungen hat.
Wobei es ja Influencer gibt, die ihre Fleischportionen posten. Haben Sie da ein Beispiel?
Ja, auf jeden Fall. Also sehr viele. Ich habe in meinem Buch einen Berliner Food-Influencer Per Meuling zitiert und gebracht, der ganz offenlegt, dass Fleischposts viel besser ziehen. Und überhaupt ist kann man sich nicht genug vergegenwärtigen, dass viel mehr Menschen weiterhin Fleisch essen wollen und auch einiges an Fleisch essen wollen und auch günstiges Fleisch essen wollen, als es Menschen gibt, die auf Fleisch verzichten wollen.
Und dann kann man sich gleichermaßen die Frage stellen, naja, das zu posten ist sicherlich auch nochmal was, was in der Klimabilanz sich niederschlägt, ist im Bewusstsein aber da vielleicht noch nicht so angekommen.
Wie meinen Sie das zu posten?
Das verbraucht ja auch Ressourcen und CO2.
Also, sozusagen die digitalen Medien.
Ganz
ja,
genau.
Vermutlich schon, ja.
Das ist einfach so, dass das Fleisch polarisiert. Ein Steak in Dubai mit Blattgold überzogen. Da wissen die meisten wahrscheinlich sofort, um wen es sich handelt.
Ja, das ist ein kleiner Medienskandal aus der letzten Zeit. Franck Ribéry hat in Dubai ein Fleisch in einem Restaurant einer bekannten Kette, also er war da nicht der Einzige, der dort zu Gast war, sondern sehr viele bekannte Männer sind dort zu Gast gewesen, nicht nur in Dubai, in anderen Restaurants auch, hat das dort mit einer Art Zeremonie tranchiert und gesalzen und daraufhin einen Shitstorm geerntet, dass das eben eine unangebrachte Zurschaustellung von Luxus sei, woraufhin er wiederum unflätig reagiert hat und es dadurch ein Skandal wurde.
Angekommen in der Überflussgesellschaft. Inzwischen ist es ja tatsächlich so, dass die Gesundheit zum Statussymbol geworden ist und da spielt das Fleisch auch wieder eine Rolle. Inwiefern?
Ja, das würde ich sagen, geht auch zurück auf Ende der 50er Jahre, denn schon da geriet fettes Fleisch in Misskredit, weil Übergewicht verantwortlich gemacht wurde für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Gesundheit immer mehr. Da hat eine Historikerkollegin Nina Mackert Wichtiges dazu gearbeitet, immer mehr zu einer Fähigkeit wurde, ne? Zu einer Fähigkeit, die man selbst unter Beweis zu stellen hat. Und Ernährung wurde so zu einem Baustein der eigenen Gesundheit.
Das sind dann vielleicht Moden oder Trends? Wie würden Sie es als Historikerin bezeichnen?
Ja, auf jeden Fall als Trend. Also als Trend, dass das moderne Subjekt, Individuum eigenverantwortlich für seine Gesundheit zu sorgen hat und Ernährung eine Praxis ist, wie das geschehen kann.
Seit diesem Jahr ist es in Deutschland verboten, männliche Eintagsküken zu töten. Haben Sie schon eine Bilanz, was dieses Gesetz bringt?
Ja, ich würde eine wagen und die ist nicht besonders erfreulich. Also männliche Eintagsküken von den Zuchtlinien von Legehennen sind nicht geeignet, sozusagen selbst produktiv zu sein. Sie können selbstredend keine Eier legen und werden aber auch zu langsam muskelschwer, um quasi wettbewerbsfähige Masthähnchen zu werden. Deswegen wurden sie bisher am ersten Tag außerhalb des Eis getötet. Das ist nun verboten. Allerdings stoppt die bisherige öffentliche Diskussion an diesem Punkt, bleibt bei diesem Verbot stehen und fragt nicht, was jetzt mit diesen Hähnen, sie werden so ein bisschen vermenschlicht, irgendwie Bruderhähne genannt, was mit diesen Tieren geschieht, weil es für deren Aufzucht keine weiteren Regeln gibt. Viele werden in Polen in Mastställen dort sozusagen aufgezogen, was gar keinen Vorwurf beinhaltet. Das ist deswegen so, weil die Stallbaugenehmigungsverfahren in Polen wesentlich weniger aufwendig sind als in Deutschland, wo es diese Stallkapazitäten gar nicht gab. Aber sozusagen ist es sehr aufwendig, diese eben sehr langsam an Gewicht zunehmenden Tiere, also aufwendig jetzt auch in einem ressourcentechnischen Sinn, ein so Legehennen-Masthähnchen braucht etwa 20 Kilogramm Futter, um ein Kilogramm Fleisch in seinem Körper zu erzeugen, wohingegen ein Masthähnchen dafür nur mehr gut anderthalb Kilogramm Futter braucht für ein Kilogramm Fleisch. Also das ist nur ein problematischer Aspekt neben den Haltungsumständen dieser sogenannten Bruderhähne.
Sehr komplexes Thema. Das Verbot des Kükentötens sollte ja den Tierschutz verbessern. Was hat es also gebracht?
Naja, es hat gebracht, dass diese Tiere nicht mehr an ihrem ersten Lebenstag getötet werden. Und ich vermute, der Konflikt war entstanden, weil dieser Tötung eben kein unmittelbarer Nutzwert gegenübergestellt werden konnte. Und jetzt gibt es eben die Möglichkeit, sich diesen Nutzwert vorzustellen, zu imaginieren. Ein tatsächlicher ist es meines Erachtens aber nicht, weil das eben mit viel Futter mühsam herbeigefütterte Fleisch an diesen mageren Hähnen sich nicht verkaufen lässt. Das ist zu grobfaserig. Das eignet sich vielleicht für Hühnerfrikassee oder andere vorverarbeitete Lebensmittel, Tortellini-Füllung, aber dafür ist der Markt eigentlich gedeckt. Das heißt, vermutlich wird das zum größten Teil subventioniert, exportiert, anderswohin.
Gäbe es denn überhaupt eine Lösung? Das ist ja die große Frage.
Also meines Erachtens wäre die Voraussetzung der Erarbeitung einer Lösung mehr Information, Transparenz und Aufklärung. Also es ist mir ein Rätsel, dass das auch wiederum so durchgegangen ist als Verbesserung des Tierschutzes und als Erfolg der damaligen Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und sich das gut auf die Fahnen geschrieben werden konnte, ohne dass Tierschutzorganisationen, die es ja gibt, genauer hingesehen hätten und gesagt haben, Moment, ist das die Art des Tierschutzes, die uns vorschwebt?
Müssen wir uns dann als Gesellschaft kritisch hinterfragen? Weil wenn wir dann hören, na ja, da gibt es ein Tierwohlgesetz, ein neues, dann sind wir beruhigt und hinterfragen nicht eben, was anschließend passiert. So scheint es ja einfach zu sein.
Ja, das würde auf jeden Fall nicht schaden, aber meines Erachtens ist es auch verkürzt gedacht, das auf die Schultern von Konsumentinnen und Konsumentinnen abzuladen, zumal jetzt eben dieses Verbot des Kükenschredderns oder Kükenvergasens eben auch ein Marketinginstrument des Eierabsatzes ist. Also diese Logos, die jetzt sich auf Eierverpackungen finden, die suggerieren auf jeden Fall, mit diesem Eierkauf etwas Gutes zu tun, weil eben ein Bruderhahn oder mehrere aufgezogen würden.
Ja. Geflügelfleisch wird vor allem in afrikanische Länder exportiert, Schweine nach China, dann wird vieles einfach ins Ausland verlagert. Diesen Eindruck hat man.
Na, zumindest das, was hier Absatzschwierigkeiten hat, wird versucht zu exportieren. Aber das ist ja in sämtlichen Industriezweigen so. Ja.
Gibt es da Rückgänge beim Export? Haben Sie das beobachtet über die Zeiträume? Oder auch da immer mehr?
Na, immer mehr ist zu simpel gedacht. Das ist im Grunde schon noch ein volatiler Markt. Und in der Schweine, beim Schweineexport muss man jetzt nochmal sehr genau hinschauen, weil diese grassierende Seuche, die sogenannte afrikanische Schweinepest, das seit jetzt 2 bis 3 Jahren ganz schön durcheinander bringt.
Sie kommen als Historikerin zu dem Fazit, was immer auch im Stall geschieht, ist eine Reaktion auf das, was die Gesellschaft, wir alle als Konsumenten von der Landwirtschaft erwarten. Bei diesem Fazit, was war da Ihr erster Gedanke?
Na, der erste Gedanke war, dass es die Massentierhaltung heute in der Form gibt, in der es sie gibt, weil ein großer Teil, die Mehrheit der Bevölkerung, das in der Zeit, als die Weichen gestellt wurden für den Aufbau dieser Tierhaltung, das für eine gute Idee hielten. Und zwar nicht, weil sie irgendwie zu kurz denkende Bösewichte waren, sondern weil sie andere Präferenzen hatten als Teile der heutigen Gesellschaft.
Weil es gleichzusetzen war mit Wohlstand sicherlich auch. Es gab früher den Wohlstandsbauch, oder?
Ja, nicht nur der Wohlstandsbauch, überhaupt tierische Lebensmittel als Ausdruck des guten Lebens, Fleisch, vor allem Rindfleisch, als prestigeträchtiges Nahrungsmittel, spiegelt sich auch weiter in allen Meinungsumfragen der Nachkriegsjahrzehnte. Bei der Frage beispielsweise, was soll nächstes Jahr noch besser werden, wurde bis in die 80er Jahre genannt, die Butter soll günstiger werden. Also das war ein Thema, was die Verbraucher umtreibt und möglicherweise heute ja immer noch Teile der Gesellschaft auch umtreibt.
Ja, Lebensmittelpreise, ein ganz wichtiges Thema. Historisch betrachtet haben Sie das auch. Welches Fazit haben Sie da gefunden?
Naja, ich würde sagen, heute haben wir ausdifferenzierte Milieus. Das gilt jetzt nicht nur für die Frage, eben wie sollen Tiere gehalten werden und wer möchte was essen, aber eben auch. Also diese einmütigen Konsumentenpräferenzen, das hat sich aufgelöst. Das gibt es heute nicht. An die Tierhaltung werden sehr gegensätzliche Forderungen gestellt, die bisher aber, so wäre meine Bestandsaufnahme, nicht miteinander in ein produktives Gespräch gebracht wurden, sondern eher eine Frontstellung befördert hatten. Ja, und ich würde plädieren für da ein Wiederaufnehmen eines kommunikativen Fadens.
Ja, da gibt es dann die Landwirte, die es sehr häufig abbekommen. Stehen die am Ende zwischen Politik und Verbraucher?
Ja, auf jeden Fall lässt sich aus historischer Perspektive diagnostizieren, dass der Gestaltungsspielraum einzelner Tierhalterinnen und Tierhalter stetig geringer wurde, weil landwirtschaftliche Tierhaltung ein enorm stark gesteuerter Politikbereich ist. Es gibt Verordnungen für sämtliche eben konkrete Stallausstattungen, für Transportbestimmungen, für den Tierumgang. Also es ist ein sehr stark bürokratisierter Wirtschaftsbereich.
Ja, wenn Sie mit Landwirten sprechen, dann kriegen Sie manchmal zu hören, ja, das Genehmigungsverfahren, das zieht sich einfach ewig hin. Das kann teilweise bis zu 10 Jahre dauern. Wären da schnellere Genehmigungsverfahren zum Beispiel ein Teil einer Lösung?
Mitunter, aber ich würde erstmal im Größeren für eine Diskussion plädieren, welche Tierhaltung wir in dieser Gesellschaft wollen. Und ich bin sehr glücklich, dass es im letzten Jahr beispielsweise die Zukunftskommission Landwirtschaft gab, also ein Gremium, das auf eine meines Erachtens neuartige Weise die verschiedenen Interessensgruppen auf eine konsensuale Weise an einen Tisch gebracht hat und eben versucht hat, eine Tierhaltung zu skizzieren, die konsensfähig ist.
Wie erleben Sie das denn? Denn Sie sind ja durchaus mit Ihrem Buch gerade unterwegs und sprechen mit den unterschiedlichsten Interessengruppen.
Ja, also ich nehme wahr, dass das Buch freundlich aufgenommen wird, dass es auch innerhalb der Branche die Sehnsucht danach gibt, im Grunde zu verstehen, welcher wirklich radikale und rasante Wandel sich im historischen Verlauf im 20. Jahrhundert abgespielt hat und dass auch eine Sehnsucht nach gesehen werden und verstanden werden da ist. Ja.
Die Massentierhaltung von den Anfängen bis heute, das ist Ihr großes Thema. Wollen Sie einen Ausblick wagen, die Massentierhaltung in 30 Jahren? Wie schaut's aus?
Also Ausblicke sind ja nicht mein Spezialgebiet als Historikerin. Ich würde erst mal sagen, allzu anders sieht es nicht aus. Ich würde geografische Verschiebungen prognostizieren, also dass sich beispielsweise die agrargigantomanischen Betriebe, über die wir vorher sprachen, wie es sie in der späten DDR beispielsweise gab, vermehrt in Schwellenländer finden werden, was aktuell schon in China ist, da das wichtigste Beispiel auch geschieht, möglicherweise in den reichen Ländern des globalen Nordens sukzessive eine Verlagerung hin zu mehr Betrieben, die stärker in regionale Strukturen rückgebunden sind, weil beispielsweise der Futtermittelimport weiter aus Klimagesichtspunkten und anderen Gesichtspunkten problematisiert wird. Ja.
Aus der Historie betrachtet, Veränderungen, passieren die dann langsamer als vielleicht gedacht?
Vielleicht langsamer als gedacht, weil die gegenwärtige Diskussion meines Erachtens oft suggeriert, wir stünden kurz vor einem radikalen Wandel und übermorgen sind alle vegan, und das halte ich für absolut unplausibel. Gleichzeitig in einem langen historischen Blick, der auch die vorangegangenen Jahrhunderte mit einbezieht, ist der Wandel, den wir erleben, eher schnell.
Medial hat man manchmal so diesen Eindruck. Da gibt es dann so viele Beispiele. Gerade gestern lief noch in Nano ein Beispiel über einen ganz kleinen Bauernhof in Brandenburg. Und insofern denkt man manchmal, ja, da tut sich viel. Ist das vielleicht eine romantisierte Vorstellung, die Medien haben?
Ich glaube, beides stimmt. Also ich glaube, zum einen tut sich viel, beispielsweise auch wenn man sich Projekte der Direktvermarktung anschaut oder solidarische Landwirtschaftsprojekte, also eine Neustrukturierung der Tierhaltung. Gleichzeitig fallen meines Erachtens bisher diese Projekte und Initiativen quantitativ gar nicht so sehr ins Gewicht. Also Schweinehaltung ist weiterhin der Anteil der unter ökologischen Bedingungen produzierten Tiere bei unter 1%. Da ist schon ein Auseinanderklaffen zwischen sozusagen Bio im Diskurs und Bio in der Realität der deutschen Schweinestelle.
Was hat es denn eigentlich mit Ihnen gemacht, diese intensive Beschäftigung mit dem Thema Massentierhaltung, was ja so ein emotionales Thema ist? Hat es Ihre Emotionen irgendwie berührt? Sie haben da jetzt 2 Stunden sehr ruhig drüber gesprochen.
Ja, ich glaube, ich bin schon mehr analytisch interessiert. Mich interessiert dann eben stark, wann werden Themen von welchen Akteursgruppen emotionalisiert? Also wann begann das, dass sich Menschen um die Lebensbedingungen der Tiere zu sorgen begannen? Und in welchem historischen Kontext ist das zu verorten? Das finde ich spannend. Ja, aber ich glaube, auch diese Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. Also die Emotionalisierung der Tierhaltung und die Frage, was ist ein legitimer Tierumgang in der Wohlstands- und Überflussgesellschaft, die werden uns noch eine Weile begleiten.
Spannende Themen. Wann begann das? Vielleicht können Sie es gerade auch beantworten.
Ja, na klar. Also das lässt sich für die bundesdeutsche Gesellschaft sehr genau verorten. Auf die frühen 70er Jahre, 1973, die Geflügelkäfighaltung war die Speerspitze dieser Entwicklung. Und hier sieht man eben sehr schön, da war der Faden abgerissen zwischen Tierproduzenten und den Konsumentinnen und Konsumenten. Daraufhin erreichten Berichte über Massenställe die Bevölkerung medienvermittelt, skandalisiert, wie wir es hatten. Und dann erfolgte der Aufschrei, das Erwachen, und es gründeten sich Bürgerinitiativen, Vereine gegen sogenannte tierquälerische Massentierhaltung. Und die Argumente, die da formiert wurden, haben sich seitdem auf andere Bereiche der Tierhaltung ausgedehnt.
Lässt sich das wissenschaftlich sagen? Je lauter die Kritik wurde, desto schwerer ist das Miteinander, dann die unterschiedlichen Parteien in Verbindung zu bringen?
zumindest ist das in der Tat historisch geschehen. Also dass der, wenn man so will, laute Aufschrei oder kritische Nachfragen nicht zu einem verstärkten Austausch geführt haben, sondern eher zu einer konfrontativen Frontstellung.
Dann danke für die spannenden Einblicke. Veronika Settele.
Sehr gerne, danke.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.